Hallo, ich bin heute für euch in Düsseldorf unterwegs, und zwar bei dem Startup deutschlandklick.de. Deutschlandklick.de, das ist weltweit das erste virtuelle Überraschungspaket. Denn Deutschlandklick ist kein herkömmlicher E-Shop, sondern dort werden E-Shopping und Entertainment in einem spielerischen Umfeld miteinander verknüpft. Ich bin heute hier, weil ich gehört habe, dass es hier heute eine spannende Diskussion gibt über E-Payment-Prozesse. Also, pst, lass uns mal reingehen.
Guten Tag, hallo Taifun.
Hallo Murat.
Hallo Leute, wir wollen uns heute mal unterhalten. Ja, das war das Thema E-Shopping-Prozesse für Deutschland klickt.
Genau.
Und dann sollten wir unsere 5 Punkte mal durchgehen, die wir heute auf der Agenda haben, okay?
Ja, also der wichtigste Punkt heute aus meiner Sicht, Thema Adressvalidierung.
Ja, sehe ich auch so.
Weil wir ja von vornherein wissen müssen, beziehungsweise ob die Registrierten eine richtige Adresse angeben oder nicht.
Ja, inwiefern macht das denn Sinn, die einzusetzen bei Deutschlandklick?
Ja, um Fake-Versuche zu vermeiden zum Beispiel.
Stimmt.
Weil wir wollen ja verhindern, dass Mehrfachregistrierungen stattfinden.
Okay, stimmt, das könnte man mit einer Adressvalidierung hinkriegen. Das bedeutet aber, dass wir eine Datenbank brauchen, die über diese Informationen verfügt. Weil es kann ja nur über ein Matching funktionieren, wir selber haben ja die Daten nicht. Alle Adressen in Deutschland.
Da gibt es bestimmt Dienstleister dafür, oder? Die man über eine Schnittstelle andocken kann.
Ja, da gibt es einige. Also ich weiß, dass so ein Dienst die Firma Schober anbietet, aus Stuttgart. Und die haben es, glaube ich, schon für einige Kunden im Einsatz. Also das sollten wir da mal anfragen.
Ja, lass mich mal im Internet gucken. Kostet doch bestimmt was, oder?
Pro Adresse.
Ja, was ist heutzutage schon kostenlos?
Ne? Murat,
Deutschlandklick, oder?
Gute Antwort. Ja, weiß das ja, ich habe das ja schon mal für den einen oder anderen Kunden realisiert. Wir sollten ja die Basis festlegen, also es kommt immer darauf an, welche Information für uns relevant ist.
Ja.
Ist es nur die PLZ? Ist es die Straße, die Hausnummer? Man kann jede einzelne Information abfragen.
Ja.
Und diese Datenbank, die dann im Hintergrund dann von zum Beispiel Schober agiert,
ja,
prüft dann den von uns bei der Registrierung angegebenen Datensatz des Users in Echtzeit über eine Online-Schnittstelle. Und spielt dann zurück, ob diese Information valide ist, ob man diese Information kennt oder nicht. Und danach verarbeiten unsere Systeme wieder.
Verstehe. Und das heißt, der User, der eine falsche Adresse angibt, bekommt dann die Meldung, die Adresse ist korrekt oder die Adresse ist nicht korrekt.
Genau, das gibt dann wieder unser Frontend.
Genau.
Bei Deutschlandklick aus. Wichtig ist nur, wir müssen mit Schober einrichten, welche Informationen wir liefern,
mhm,
und was Schober da validieren muss. Also verifizieren oder falsifizieren.
Und woher weiß denn Schober denn, ob eine Adresse korrekt ist oder nicht?
Also ich weiß, dass diese Daten, die Schober bezieht, aus öffentlichen Verzeichnissen stammen,
ja,
zum Beispiel aus den Angaben Telefonbücher oder auch von amtlichen Angaben.
Mhm.
Da arbeitet man auch mit Daten von Dienstleistern im Bereich der Geokoordinaten, der Gebäudethematik. Also es gibt da auch eine Datenbank, die alle Gebäude Deutschlands erfasst,
mhm,
hausgenau. Es ist also hinterlegt, was für ein Haustyp an einer Adresse hinterlegt ist. Das wurde mal gemacht in einer umfassenden Begehung deutschlandweit von allen Häusern, Ost- und Westdeutschland, sodass Schober über 90% aller Häuser in Deutschland die Information hat, was für ein Haustyp das ist.
Über 90%?
Über 90%. Es gibt 19 Millionen Häuser in Deutschland und 90% wären dann etwa 17 Millionen, wo dann die Information, was für ein Haustyp das ist, neben der Adresse. Also wir könnten sogar noch weitergehen, als nur die Adresse zu validieren.
Bekommt der User dann in Echtzeit diese Information, ob die Adresse, die angegebene Adresse korrekt ist oder nicht?
Sollte so sein. Also
ja,
Schober liefert auf jeden Fall in Echtzeit,
ja,
in wenigen Sekunden, in der Regel in 2,
ja,
wenn die Systeme funktionieren, uns eine Rückinformation und ist halt drin ein Datensatz, der dann sagt, okay, Datensatz gefunden, Datensatz getroffen und Datensatz korrekt.
Verstehe.
Und dann können wir ihn weiter in der Registrierung laufen lassen.
Was ist denn bei Tippfehlern zum Beispiel, wenn ich jetzt angebe, wenn ein Buchstabe fehlt?
Also Adresse. Da gibt es Toleranzen.
Da gibt es Toleranzen.
Das kann man auch justieren, aber in der Regel sind die Systeme so, dass man, wenn man zum Beispiel anstatt ein Ü ein U eingibt, dass das Schober-System da eine Toleranz drin hat.
Verstehe.
Das ist eine Frage der Einstellung.
Damit ja in der Deutschland-Klick-Datenbank eigentlich die korrigierte Version eingetragen.
Also wir kriegen einen Schober-Datensatz,
ja,
der korrekte ist in der,
okay,
Regel. Und wir haben den eingegebenen.
Alles
wir
klar.
Können dann später entweder beide in unseren Datenbanken speichern oder uns für die Schober-Lösung, weil wir, wenn wir dieser vertrauen.
Ja, ich bin dafür, dass wir beide speichern.
Ist natürlich mehr Speicheranspruch in den Datenbanken. Also wir haben dann dafür mehr Daten da, aber vielleicht besser als andere. Wir können ja dann nachher schauen.
Ja, wir sollten aber auch die User nochmal dann auf der Seite darauf hinweisen, dass wir die Adresse nicht an Dritte weitergeben. Du kennst ja die Problematik heutzutage.
Genau, das Thema Datenschutz. Aber hier in dem Fall ist das unrelevant, weil wir betreiben nur ein Matching. Also wir beziehen nicht irgendwelche Daten über den Kunden, die er nicht selbst sowieso bei uns eingibt und die nur zu Zwecke der Sicherstellung. Dann, weil wenn wir Gewinne zum Beispiel zusteuern, wenn der jemand gewonnen hat und wir haben nicht die richtige Adresse, entstehen uns ja auch Kosten.
Richtig.
Weil jemand irgendeine Mickey-Maus-Adresse
hat. Und diese Begründung sollten wir dann
auch da kommunizieren. Haben wir dann in unseren Datenschutzbestimmungen. Also das wäre es. Und ja, worauf wir, glaube ich, auch noch achten sollten, ist, dass Personen, die nicht reinkommen, weil es gibt immer wieder Neubausiedlungen, also Adressen, die ziemlich aktuell sind. Neue Häuser entstanden sind, neue Straßenzüge. Da kann es auch mal sein, dass sich jemand registriert, der in einem Neubaugebiet wohnt und die Schober-Datenbank diese Adresse nicht findet. Und uns dann zurückschreibt, sagt, kenne ich nicht. Wie gehen wir dann mit solchen Fällen um? Sagt unser System in dem Fall, wenn Schober sie nicht trifft und kennt, nicht durchlassen oder auf jeden Fall durchlassen? Da muss ja auch irgendeine Logik dahinter sein.
Ja, das Problem ist, es gibt sehr schlaue User. Wenn man sie durchlässt, kann es dazu führen, dass ein schlauer User immer mehr Adressen von Neubaugebieten angibt und eigentlich mehrere Accounts anlegen kann, oder?
Theoretisch ja, das setzt natürlich eine ziemlich starke
Kenntnis voraus
von Neubaugebieten.
Ja. Und,
ja, aber wir können das ja so dann handhaben, dass sobald das Schober-System uns in Echtzeit keine Informationen zurückliefert, wir dann individuell dann auf Anfrage der Leute sie freigeben.
Manuell.
Das heißt, die Person wird uns dann anschreiben. Problem ist dann, was machen wir bei denen, die uns nicht anschreiben? Die also einfach denken, hier stimmt was nicht. Da müssen wir auf jeden Fall Informationen einblenden, in Flash, die dann ausgibt, sorry, deine Adresse kann nicht validiert werden oder ist das eine inkorrekte Adresse oder deine Adresse ist uns unbekannt. Bitte wende dich an das Deutschlandklick Support Team, damit wir deine Registrierung abschließen.
Obwohl bei einer Abdeckung von über 90% sehe ich das eher unproblematisch.
Ja. Ich glaube, dass wir... Also es ist Richtung 97%, so
ja, ich
das
weiß.
Und also von 100 Leuten sind es 2 bis 3, die da eventuell mal durchrutschen.
Ja. Führen wir ein. Macht Sinn.
Macht Sinn, aber natürlich noch die Kosten.
Genau.
Ne? Kostet ja auch ein bisschen Geld. Und ich denke mal, wir können das kriegen, dass es eine Einrichtungspauschale gibt. Die dürfte aber nicht so hoch liegen, würde ich so bei 1.000 Euro schätzen.
Ja.
Mit die Schnittstelle funktioniert zu unserem System. Und dann pro Datensatz kommt auch an, wie viele wir da durchjagen. Also je mehr Anfragen wir starten, also Registrierungen wir haben, umso günstiger ist es natürlich. Aber ich schätze mal, am Anfang könnte man irgendwo bei 6 bis 8 Cent pro Adresse liegen. Kommt man dann schon auf ein kleines Sümmchen. Aber müsste man im Detail noch klären.
So, erstmal schauen. Und der zweite Punkt, Scoping-Verfahren. Was denkst du darüber?
Ich weiß nicht, ob wir da mit sofort zum Start, weil wir haben ja keine eigenen Daten. Also Scoring kann man ja nutzen, wenn man eigene Daten hat, um daraus was zu erkennen. Bei uns sollen ja erstmal die Leute kommen. Weiß ich nicht, ob wir schon mit dem Scoring anfangen sollten, ob uns das was bringt, sofort zu scoren. Lass uns erstmal lieber eine Community aufbauen und danach.
Ganz ehrlich, ich habe noch nicht so richtig verstanden, was wir unter Scoring verstehen sollen. Kennst du ja besser aus. Kannst du mir mal
erklären,
worum es da geht?
Also Scoring sind statistisch-mathematische Verfahren, bei denen man mit Daten arbeitet, mit bestehenden Daten oder externen Daten und Informationen zu einer Zielgruppe oder zu einer Person ableiten zu können. Da gibt es verschiedene Verfahren, es gibt verschiedene Methoden, die mathematischen, analytischen, teilweise soziologischen Hintergrund haben, die diese Scoring-Modelle dann nachher ausgeben.
Was ist denn das Ziel eines Scorings? Also was bringt mir das?
Das kommt darauf an, wofür wir es nutzen. Also es gibt zum Beispiel Scorings für die Neukundengewinnung, dann gibt es Kundenstrukturanalysen, dann hast du einen Kundenbestand und arbeitest da mit Daten. Wichtig ist, es gibt halt eigene Daten, die Unternehmen ja haben, die wir auch haben werden und oder auch haben. Und dann gibt es halt externe Daten. Und es gibt halt auch wieder Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, dann deine Adressen mit weiteren externen Zusatzinformationen anzureichern. Das heißt also, wir spielen zum Beispiel einen Datensatz von 10.000 Daten an einen solchen Dienstleister, der betreibt über den Namen unseres Users und die Adresse ein Matching.
Darf er das?
Das darf er für Marketingzwecke ausschließlich. Also wenn wir sagen, dass wir diese Informationen benötigen, um unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten, der ihnen dann auch zugutekommt, also zum Beispiel gezieltere Angebote, genauere Interessenabdeckung, dann ist das rechtlich okay. Mhm. Wir müssen das natürlich auch in unseren Datenschutzerklärungen mitteilen, aber müssen nicht explizit bei jedem Datensatz jemandem eine Mail dazu schreiben und sagen, hey du, wir informieren dich nur, dass wir mit deinen Daten eine Analyse machen.
Aber das ist nur zu eigenen Zwecken. Woher werden denn die Daten über den User generiert? Also woher weiß denn dieser Dienstleister?
Das ist wie bei der Adressvalidierung. Da arbeiten diese Anbieter auch wieder mit öffentlichen Daten, mit eigenen Erhebungsmethoden, wo die sich das Opt-in, das heißt also die Permission oder Genehmigung für die Weitergabe an wiederum deren Kunden, wie wir es sind, dürfen. Und da jetzt muss man natürlich streiten, wissen die, ist den Usern das bewusst, dass wenn sie zum Beispiel an einer Umfrage teilnehmen, dass die Daten auch weitergegeben werden dürfen zu Anreicherungszwecken, damit wir wiederum davon was haben. Das ist eine andere Thematik. Aber rechtlich ist es in der Regel so, über das Opt-in der Leute bei den Dienstleistern abgesichert. Und müssen wir natürlich im Einzelfall dann immer prüfen, dass wir seriöse Mitarbeiter haben, wo Datenschutzbeauftragte des Bundeslandes, wo dieser Dienstleister sitzt, dann halt auch immer die Finger und Augen drauf hat, sodass das nicht zurückgeführt wird auf uns. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das Scoring wäre etwas zu weit gefasst, womit man auch arbeiten kann, dass wir vielleicht in unserem ersten Fall ganz sinnvoll ist, eine Typologie. Das gibt es.
Konsumtypologie.
Ne, so Konsumtypologien,
ja.
Die sind vielleicht nicht ganz so genau wie ein Scoring, aber werden meist aber auch aus Scorings abgeleitet. Das sind so Schätzwerte und da kann man das, man kann die Stufe, also die auf welcher Ebene man die Daten typologisiert. Man könnte ja im feinsten Fall über den Namen, Adresse und so weiter, über die echte Person, dann kann man, wenn man sagt, okay, ich will etwas gröber werden, kann man auch sagen, ich gehe nur über den Nachnamen. Wenn ich den identifiziere, ist es dann der Haushalt. Zum Beispiel, ich habe nur einen Müller an einer Adresse und wenn dieses System dort einen Müller trifft, dann gilt diese Information für alle in dem Haushalt lebenden Müller, nicht nur auf die einzelne Person. Und dann geht es dann wieder noch eine Stufe gröber, dann ist es die Hauseinheit, also es sind dann die Einheiten. Entweder dann die Person oder der Haushalt oder als nächstes das Haus. Und danach kommt die Straße, der Straßenabschnitt.
Gibt es da nicht rechtliche Restriktionen, also bei Personen, bei personenbezogenen Konsumtypologien?
Richtig, und das wäre es. Also da müssten wir definitiv mitteilen, wenn wir Zusatzinformationen an einen Datensatz anreichern, auf der Ebene, Person oder Haushalt, sind wir verpflichtet, das auch demjenigen mitzuteilen. Das heißt, also, wir müssen da zumindest mitteilen und sagen, für die und die Zwecke machen wir das und das können wir vergessen.
Ja, das können
wir nicht machen. Also wir können höchstens auf dieser Hausebene, soweit ich weiß, ist auf dieser Ebene das Anreichern einer Typologie, ohne dass wir es explizit nochmal ankündigen müssen oder nochmal kommunizieren müssen, erlaubt. Das heißt, weil in einem Haus können ja in der Regel, es geht dann auch um das Gebäude so gesehen, können ja vier Familien leben, man kann nicht zurückführen, wer genau das ist. Und dann sagt der Gesetzgeber, ist es okay. Ist es so eine Art Mikrozellen-Thematik. Es ist also eine Mikrozelle von 5 Haushalten und diese Dienstleister haben diese agieren nach diesen Vorgaben des Datenschutzes und sagen, okay, dann wollt ihr es auf Mikrozellenebene von 5 Haushalten in einer Einheit und dann kriegen wir halt Informationen geliefert von der Person XY auf dieser Mikrozellenebene, was eine Hauseinheit mit 5 Haushalten mit
Das heißt, der User registriert sich bei uns, die Adresse wird validiert, gleichzeitig wird dann über diese Schnittstelle von dem Dienstleister eine errechnete Konsumtypologie zurückgeliefert.
Genau.
Die dann besagt,
die beschreibt diesen, ich sag mal, das Konsumverhalten dieser Mikrozelle, dieser Einheit.
Diese Einheit, ja.
Das ist nicht eins zu eins zurückzuführen, wie gesagt, das muss man wirklich unterstreichen. Man kann damit auch falsch liegen, aber jetzt stell dir mal vor, wir nehmen mal ein prominentes Beispiel in Düsseldorf, das Stadtgebiet Oberkassel. traf. Und sehr ähnliche Konsumsituationen. Zwar gibt es Ausnahmen, aber man kann schon sagen, eher gehoben. Und jetzt würde das System hingehen und auch bei einer bestimmten Adresse innerhalb dieses Stadtteils uns Informationen zurückgeben. Ich glaube, es gibt momentan zum Beispiel Lifestyle-Segmente oder eine Lifestyle-Typologie, die 63 Kundengruppen hat oder Konsumgruppen hat, die dann dir sagt, das ist Konsumgruppe, ich bin jetzt mal eine dieser, ist es innovative Aufsteigergruppe 5. Und dann schauen wir in diese Beschreibung der Typologie, gucken in diese Gruppe und in der Gruppe, in der Beschreibung steht dann drin, ja, liest, spielt Gala, schaut in der Regel öffentlich-rechtlich, fährt Mittelklassewagen, was nicht unbedingt alles stimmen muss, aber es ist für uns eine Annäherung. Und dementsprechend können wir dann wiederum unsere Angebote und Werbung gewinnen. Und das ist auch datenschutzrechtlich auf der Ebene Mikrozelle von 5 Haushalten in einer Einheit, ist das absolut okay.
Das heißt, mit einem Scoring-Verfahren kann man auch ermitteln, oder beziehungsweise die Daten aus einem Scoring-Verfahren kann man auch für Marketingzwecke nutzen. Nicht nur, ob jemand zahlungsfähig ist oder nicht.
Ja, das wäre, ich glaube, der nächste Agenda-Punkt, die Bonitätsprüfung.
Aber das fällt eher
in die Bonitätsprüfung. Das ist nämlich eine andere Form des Scorings. Da geht es wirklich um harte Kaufkraftinformationen. Und das ist auch rechtlich anders geregelt. Wir reden hier im ersten Jahr über dieses Marketing-Scoring, was ja dazu dienen soll, optimiertere Angebote, die aber nichts mit Vertragsabschlüssen zu tun haben. Hier geht es eher darum, dass wir sagen, könnte das Produkt auf jemanden passen. Aber nicht um die Information, ist der tauglich, kann er meinen Handyvertrag bezahlen, kann er, was weiß ich, die Finanzierung sich leisten. Das ist dann eher Thema des Bonitätsscores.
Ja, im Sinne des Targetings denke ich, dass dann die Anreicherungen mit Konsumtypologien bei uns doch Sinn machen. Also als Scoring-Verfahren.
Absolut, sollten wir machen, weil wir sagen ja bei Deutschlandklickt, wir machen das Targeting, also die zielgruppengenaue Werbung. Und wenn wir das, ich sag mal, wir wissen ja nicht, wie viele Leute, die über sie, von sich schon preisgeben, von alleine bei der Registrierung. So haben wir wenigstens einen Wert, der extern kommt, der für uns zumindest so eine Richtlinie ist, wo wir sagen, okay, eher modeaffin oder eher konsumstark oder eher schwach, sowas in der Art, aber damit können wir besser arbeiten.
Alles klar.
Haben wir noch ein bisschen Kaffee?
Kaffee?
Ich guck mal, nee, Tee.
Tee?
Ja, komm, lass uns
weitermachen. Als Startup müssen wir sparen, ne?
Ja, das stimmt. Okay, lassen wir weitermachen. Was war das jetzt?
Dritter Punkt ist Bonität.
Fragezeichen. Macht das Sinn bei uns?
Ja, ich meine, im Endeffekt verkaufen wir auch über Deutschlandklick Produkte.
Ja.
Und im Grunde genommen würde es uns doch interessieren, ob ein Kunde
die geeignete Bonität hat
oder nicht.
Genau. Ja gut, es kommt darauf an, was verkaufen wir für Produkte. Wie, sind die hochpreisig, weil eine Bonitätsabfrage, wie du weißt, ist nicht gerade für ein Schnäppchen.
Ja, wir konzentrieren uns ja in erster Linie auf Spontankäufe und ich denke mal, dass wir da eher kleinpreisige Artikel verkaufen werden. Also es wird nicht sein, dass wir Produkte über 1000 Euro an den Mann bringen werden.
Das ist ein PC zum Beispiel oder ein Notebook.
Und da würde es erst Sinn machen.
Ja gut, wir müssen ja berücksichtigen, wir können ja nicht einfach so eine Bonitätsgeschichte einführen. Wir brauchen zum einen auch die Einwilligung der Person. Also die Person muss ja wissen, dass wir eine Bonitätsabfrage machen.
Machen wir das im Bestellprozess?
Sagen wir das. Das müsste da dort vermerkt sein.
Ja.
Weil wir können nicht einfach eine Bonitätsabfrage machen, das ist das eine. Und das zweite ist, macht es Sinn, das grundsätzlich zu machen? Auch eher weniger, da wir nicht bei jedem, der sich dann das Ding anguckt und halbwegs interessiert ist, eine Abfrage starten können.
Ja. Also ich denke, es macht nur Sinn bei einem bestimmten Auftragsvolumen.
Okay.
Und also fallweise.
Fallweise.
Okay. Und da stellt sich die Frage, ob wir das komplett automatisiert jetzt schon implementieren oder dann je nach Bedarf das manuell anstoßen, die Bonitätsprüfung.
Okay, ich hatte mal davon gehört, dass es auch eine Möglichkeit gibt, dass wir nicht, ich sag mal, eine echte Bonitätsauskunft auf die Person bekommen, sondern auch so eine Art Scoring, also ein Bonitätsscoring, wo es dann so etwas wie eine Ampelfunktion gibt, was dann die Bonität der Person ungefähr beschreibt. Das ist dann zwar nicht garantiert, wie die echte Bonitätsauskunft, aber diese Information ist wohl erheblich billiger. Also weil ich weiß, teilweise kostet sie nur ein Zehntel von der echten Bonitätsauskunft und damit könnten wir auch arbeiten. Wir müssten sie nur unseren Partnern verkaufen können.
Brauchen wir denn ein Verständnis auch von dem User in dem Fall?
In dem Fall glaube ich nicht, weil es dann auch in Richtung Scoring geht, aber das müssten wir nochmal prüfen.
Okay.
Also es ist auf jeden Fall dramatisch billiger als eine echte Auskunft und in vielen Fällen reicht das auch aus. Da müssten wir uns mal erkundigen, wie viel Prozent bei solchen Anfragen halt daneben geht, wo man sagt, da hat man immer noch Ausfälle. Ansonsten ist das wohl ein gängiges Verfahren, weil es ja auf Dauer ziemlich teuer wird, bei jeder Abfrage teilweise 6 bis 8 Euro zu zahlen für so eine Bonitätsauskunft.
So teuer?
Ja, das kann schon so viel kosten.
Und diese ich sag mal, Soft-Version der Bonitätsprüfung mit der Ampelfunktion, wie viel kostet die
pro Abfrage? Wie gesagt, also ich habe so Zahlen gehört, irgendwie 10-20%, da kann eine Abfrage vielleicht mal 1 Euro oder sowas kosten. Oder mal 1,50 €. Das ist ja was anderes. Das ist ein anderer Wert und man kann es ja mal testen. Wir können ja mal schauen, bei Vertragsprodukten müssen wir eine Bonitätsauskunft, da müssen wir andocken, aber meist ist es ja auch so, dass unsere Partner selber Dienstleister haben, die ihren Handyverträge, so dass wir dann irgendwohin die Daten schicken und ab dort übernimmt es dann der Partner.
Okay.
Müssen wir schauen. Also Bonität, müssen wir uns auch nochmal die rechtlichen Hintergründe, weil man kann nicht einfach eine Bonitätsabfrage machen. Müssen wir uns auch nochmal erkunden. Ist ein bisschen.
Also ich würde mal sagen, für den Start lassen wir es einfach mal.
Lass uns das?
Ja.
Okay, bei Deutschland macht es auch noch keinen Sinn. Alles klar.
Sag mal, welche Zahlungsmodalitäten sollen wir denn anbieten?
Ja, was macht bei uns Sinn?
Ich meine, wir haben kleinpreisige Artikel.
Da ist auch eine Frage der, ich sag mal, des Cashflows. Wie schnell kommt das Geld?
Genau.
Und da Thema Kreditkarte zum Beispiel.
Also Fakt ist, wenn man das aus Usability-Gesichtspunkten betrachtet, je mehr Zahlungsmodalitäten, desto besser für den User.
Finde ich.
Ja. Ja. Aber in unserem Fall
ist es ein Service,
den wir anbieten.
Genau.
Und wir verkaufen ja meistens, ich sag mal, schnell drehende Produkte.
Ja, was ist denn im Internet gängig? Was ist das Hauptzahlungsmittel im Internet?
Also allgemein. Auf jeden Fall Vorkasse, Kreditkarte,
okay.
Lastschriftverfahren. Inzwischen auch sehr weit verbreitet PayPal, obwohl man auch da sehr kritisch gegenübersteht.
Okay, wie ist das mit diesen Mobile-Diensten? Macht das Sinn?
MPay
oder wie heißen die?
Es gibt LuPay.
LuPay, okay.
Genau, aber es gibt auch andere mobile Dienste, die mobile Bezahlverfahren anbieten. Irgendwie hat sich das in Deutschland noch nicht so richtig durchgesetzt, obwohl es eigentlich schon diese Verfahren auch schon einige Jahre gibt.
Okay.
Anscheinend haben User, Kunden Probleme per Handy oder mobil zu bezahlen.
Okay. Ja, ja gut, ich meine, das reduziert sich ja dann bei uns auf die Möglichkeiten. Kreditkarte, Vorkasse, es gibt ja glaube ich auch noch Sofortüberweisung.
Genau.
Und mit diesem TAN-Verfahren wie beim Online-Banking.
Ja.
Das finde ich ganz gut.
Ja. Wichtig ist, wir müssen ja gucken, Liquidität ist ja bei uns ein großes Thema.
Ja.
Beziehungsweise wir sollten schauen, dass wir schneller an unser Geld rankommen. Und bei Kreditkarte ist es ja so, dass wir mit einem Dienstleister zusammenarbeiten müssen.
Ja.
Wir bekommen nach dem Kauf des Kundens ja sofort ein Okay oder Nicht-Okay und können ja die Ware für den Versand freigeben. Doch wir erhalten unser Geld in den meisten Fällen
garantiert,
aber erst in 4 bis 6 Wochen.
Dann müssen wir dann auf die Kohle warten.
Genau. Und bei unserer logistischen Struktur macht das weniger Sinn, weil wir ja im Grunde genommen die Waren nicht lagert haben. Wir blocken ja die Waren bei unseren Lieferanten,
okay,
und verschicken dann direkt an den Endkunden über den Lieferanten, müssen den Kunden auch den Lieferanten sofort bezahlen.
Also ich denke, okay, gut, dann hat sich Kreditkarte eigentlich erledigt, obwohl ja viele das nutzen. Also ich nutze das persönlich auch, wenn ich Reisen buche oder irgendwas.
Sollten wir im Auge behalten?
Vielleicht im zweiten Step.
Im zweiten Step auf jeden Fall einführen, ist eigentlich eine sehr komfortable Möglichkeit.
Okay. Vorkasse finde ich aber auch gut. Das heißt, die müssen erstmal zahlen und dann geht die Ware raus.
Richtig.
Okay, also Lieferzeit beginnt dann erst, wenn das Geld da ist.
Abzahlungseingang.
Okay, wir haben jetzt 7 Tage, dann warten wir uns das Geld und ab dann 10 ist es
richtig. Problem ist bei Vorkasse allerdings Bestellung. Also wenn der Kunde bei uns die Ware bestellt, haben wir eine gewisse Bestellmenge, die wir dann beim Lieferanten anfordern müssen, bestellen müssen.
Stimmt.
Das heißt aber noch lange nicht, dass der Kunde auch bezahlt.
Ist er also rechtlich nicht gezwungen? Er kann also die Sachen bestellen,
ja,
und dann die Bezahlung einfach
ignorieren.
Und wir können da nichts machen.
Genau, da gibt es immer eine gewisse Quote, die der Kunden die bestellen und trotzdem nicht bezahlen.
Okay, dann ist das natürlich auch nicht ganz optimal. Ne?
Ja.
Aber das Problem ist, wir dann Mengen bestellen, bezahlen verbindlich oder abnehmen, Aber wir können sie ja zum Glück noch bei Deutschlandklick verwerten als Prämien. Also die bleiben ja nicht auf irgendeinem Lager.
Genau, und ich denke, wir sollten erstmal ein paar Erfahrungswerte sammeln,
ja,
wie hoch diese Quote ist.
Okay.
Und wir können uns dann entscheiden, wie wir da verfahren. Okay.
Und dieses eBay-System da, ich glaube PayPal, ist das nicht eBay auch?
Ja, PayPal ist auch, das Schöne aber an PayPal ist, es ist weit verbreitet,
ja,
dank eBay.
Ja.
Und der andere Vorteil ist, dass das Geld sofort da ist. Ähnlich wie Sofortüberweisung. Allerdings mit entsprechenden Gebühren.
Wie hoch sind die Gebühren? Also ich schätze?
Die glaube ich ungefähr bei, lass mich nicht lügen, bei 10-15%, oder?
Meine 10% oder 15% kann ich mir nicht vorstellen, aber 10%
in die Richtung. Genau. Macht bei unseren Joker-Tricks doch Sinn, weil der Kunde kauft Joker und es wird in Echtzeit gut geschrieben. Genau. Also, weil wir erfahren ja auch in Echtzeit, dass die Ware, beziehungsweise dass die Zahlung bei uns eingegangen ist.
Das finde ich auch ziemlich charmant.
Okay. Ja.
Gebühren sind zwar hoch, aber gut, wir haben natürlich den Liquiditätsvorteil.
Ja.
Okay. Ich glaube, das PayPal ist gut, Vorkasse. Sollten wir auch anbieten, auch wenn es den Nachteil hat und dann Sofortüberweisung. Ich weiß nicht, ob die Leute so PIN und TAN-Nummer und so weiter, ob sie sowas einsetzen, was meinst du? Ich bin ja da eher skeptisch. Ich schleppe ja nicht meine TAN-Nummern mit.
Ja, ich selbst bin auch als Internet-User sehr skeptisch, aber auch da denke ich, sollten wir Erfahrungswerte erstmal sammeln. Weil ich glaube, das Vertrauen ins Internet ist viel, viel höher, als man denkt.
Okay, dann denke ich, das können wir ja probieren. Ich glaube, da sind die Gebühren, diese Dinge so bei 1% oder so. Ne? Okay, finde ich auch ziemlich gut. Okay, dann lass uns einfach diese Zahlungsverfahren, Vorkasse, PayPal und Sofortüberweisung mal konkretisieren, mal mit den Anbietern telefonieren, mal anfragen per Mail und dann müssen wir nur gucken, was machen wir bei Zahlungsausfällen.
Ja, das Problem hätten wir dann, wenn wir auf Rechnung, die Zahlungsmodalität auf Rechnung anbieten.
Okay, stimmt. Diese
sollen wir das anbieten?
Okay, was wäre das für uns? Was bedeutet, wenn wir Rechnung machen? Das heißt, wir schicken die Ware schon mal.
Ja.
Der hat noch nicht gezahlt. Und dann zahlt er nachher auch nicht. Und dann ist die Ware weg und wir haben keine Kohle.
Okay. Da gibt es doch bestimmt eine Möglichkeit, wie wir an unser Geld rankommen.
Aber da läuft es nicht hinterher. Und den Betrag kriegen wir 1:1 nicht mehr. Da müssen wir an die Kasse. Anbieter hin und das ist dann sowas wie Bürgel oder weiß ich nicht, wie sie heißen, Kreditreform, die bieten ja solche Inkassoverfahren an. Dann treten wir unsere Forderung ab und die nehmen sich davon Batzen von. Und ich weiß nicht, wie die Abschlussquoten aussehen, also in wie vielen Fällen überhaupt was zurückkommt an Geld. Und da habe ich keinen Nerv zu. Also ich glaube, wir so als Startup sollen wir es antun, dann hinterherlaufen und dann
auch, wie gesagt, das hängt auch, ist auch eine individuelle Entscheidung. In unserem Fall ist es ja wirklich so, dass wir sehr kleinpreisige, also nicht unbedingt hochpreisige Artikel verkaufen.
Das ist dann noch, das Risiko ist kalkulierbar.
Genau, das Risiko ist noch kalkulierbar. Und wenn ich das jetzt so abwäge.
Lassen wir es.
Lassen wir es.
Robert, lassen wir es.
Wir entscheiden uns einfach mal für Vorkasse, PayPal. Und damit die Leute uns auch mal vertrauen, bieten wir auch Selbstabholung an.
Genau, das ist auch cool, dass die lernen uns auch mal persönlich kennen.
Genau, damit sie auch wissen, das ist irgendwie, nicht irgendwie eine Garagenfirma, sondern die existiert wirklich.
Okay, nee, machen wir.
Machen wir so?
Ja gut, sollen wir was essen? Ich hab Hunger.
Hast du Hunger?
Die Kekse sind aus.
Was soll denn, zum Italiener?
Boah, waren wir gestern schon.
Döner?
Komm, wir gehen zum Puerto Ricaner.
Was heißt der? Kenne ich gar nicht. Ich sag mal, Döner macht schöner.
Boah, bin ich voll. Der Puerto Ricaner, du hättest mich ja gemästet, Mann.
Ja, hast auch richtig reingehauen.
Ja, naja, mach's halt.
Ja, so.
Ja, ich denke, lass uns mal nochmal rekapitulieren.
Ja, gehen wir nochmal die einzelnen Punkte durch.
Genau, und dann.
Also, Adressvalidierung machen wir.
Machen wir, wie gesagt, dann auf dieser Ebene Haus und reichern die Daten in Echtzeit an.
Genau. Macht auch, wie gesagt, auch Sinn für uns.
Genau. Dann nehme ich mal Kontakt auf, dann zum Beispiel zu Schober. Kontaktiere mit die mal und lass mir nochmal genaues Angebot zukommen.
Alles klar.
Und die Schnittstellen und so weiter.
Okay, Mann. Scoring-Verfahren machen wir eher auf Konsumtypologie-Basis.
Genau.
Das heißt, wir reichern die Adressen an mit Konsumtypologie.
Genau.
Das kannst du auch direkt mit anfragen.
Genau, probieren wir da mal. Ansonsten gehen wir auch mal in den Mittelwert, damit wir dann einen optimalen Preisvergleich haben.
Bonitätsprüfung haben wir festgestellt, eben, dass das für uns weniger Sinn macht. In Einzelfällen können wir ja den Dienst immer noch einführen.
Richtig, genau.
Ja, und die Zahlungsverfahren.
Okay, da haben wir nochmal wiederholen. Wir nehmen Vorkasse, also Prepaid. Dann nehmen wir Sofortüberweisung, PayNow, PayPal.
PayNow.
Und Rechnung
machen wir nicht, ist uns zu riskant.
Und Kreditkarte machen wir
auch nicht. Das Thema mit dem Inkassoverfahren und so weiter, ja, wie die dann nicht zahlen.
Genau.
Okay.
Ja.
Dann danke ich dir für dieses
Video. Ja, fand ich auch. Hat Spaß gemacht wieder.
Wie immer.
Genau. Und dir viel Spaß noch an der Uni.
Und dir Spaß beim Klicken.
Okay, ich bereite die Kampagne vor. Mach's gut.
Mach's gut.
Ciao.
Das war interessant. Mal gucken, was Professor Kollmann dazu sagt.
So, das war ja schon recht umfangreich. Und damit ist eigentlich auch schon alles gesagt. Trotzdem würde ich gerne den Prozess des E-Payments einordnen und den Gesamtprozessbereich des Online-Kaufs kurz noch einmal wiederholen. Am Anfang steht im Rahmen des sogenannten Pre-Sales-Prozesses die Problemerkennung und damit die Frage, was sucht der Kunde eigentlich und was möchte er aufgrund dieser Suche eigentlich als Produkt erwerben. Diese Informationssuche kann einmal über einen externen Link, beispielsweise aus einer Preissuchmaschine, gestartet werden. Es kann aber auch über die interne Informationssuche, wie beispielsweise über das Suchfeld einer Webseite, erfolgen. Aufgrund dieser Eingabe gibt es dann eine Liste mit möglichen Alternativen, die dann entsprechend über die Identifikation des eigentlichen Suchwunsches und der entsprechenden Bestätigung seitens des Nachfragers zu einem konkreten Kaufwunsch überführt wird. Dieser Kaufwunsch findet sich dann wieder im sogenannten Online-Warenkorb. Dieser Online-Warenkorb ist Dreh- und Angelpunkt eines Online-Shops. Im Rahmen dieses Warenkorbs werden die Wünsche konkret validiert und werden noch einmal vom Nachfrager bestätigt, um dann eben mit den Daten aus der bestätigten Warenkorbtätigkeit den konkreten Kaufprozess, den sogenannten E-Sales-Prozess, anzustoßen. Hier gibt es einen typischen Prozess, der durchlaufen wird. Im Rahmen der Eingabe von Bestelldaten, Lieferdaten, Bezahldaten hat der Shopbetreiber die Möglichkeit, seine Transaktion als solche dann auch durchzuführen. Das E-Payment, so wie beschrieben, ist hier ein wesentlicher Punkt. Denn nur wer an sein Geld kommt, kann am Ende auch ökonomisch agieren. Deswegen ist die Frage der Prüfung der entsprechenden Daten im Rahmen des E-Payment-Prozesses von ganz elementarer Bedeutung. Hier geht es entsprechend darum, nicht nur die Kundendaten, sondern auch die konkreten Angaben, die im Rahmen der Bezahlung gemacht werden, wie zum Beispiel Kontodaten oder Kreditkarteninformationen, zu prüfen. Wenn man diese entsprechenden Prüfungen selber durchführen kann oder möchte, dann ist das entsprechend möglich, kann aber auch über zahlreiche Dienstleister, die diese Validierung durch angeschlossene Systeme für einen anbieten, realisiert werden. Man überspielt dann die Daten, die über die eigene Webseite aufgenommen wurden, an die entsprechenden Dienstleister, die dann entsprechend die Daten für einen prüfen und eine Rückantwort an den Shopbetreiber geben, sodass man eben weiß, ob die entsprechende Adresse vorhanden ist oder auch über eine sogenannte Scoring- und Bonitätsanalyse eine Wahrscheinlichkeit dafür gegeben ist, dass die Transaktion entsprechend erfolgreich über eine Adresse abgewickelt werden kann. Hier spielt das Risiko des Zahlungsausfalls für den Shopbetreiber eine entsprechende Rolle. Mithilfe dieser Daten geht es dann in die E-Distributionsphase. Hier müssen wir unterscheiden, inwieweit wir ein elektronisches oder ein reales Produkt abgesetzt haben. Bei einem elektronischen Produkt könnten wir über einen direkten Download das Produkt sofort über den Nachfrager distribuieren. Haben wir ein reales Produkt, müssen wir mithilfe von Dienstleistern, wie beispielsweise Paketdiensten, das Produkt dann noch zum Nachfrager nach Hause an die Türe bringen. Es schließt sich dann ein sogenannter After-E-Sales-Prozess an, nachdem das Produkt beim Nachfrager eingetroffen ist. Hier besteht die Frage, ob alles korrekt abgelaufen ist, ob es Probleme gab oder ob es in irgendeiner Art und Weise zu einer Beschwerde kommt, die dann ebenfalls über die Webseite entgegengenommen werden muss. Gleichzeitig gibt es im Rahmen des E-Controllings in dieser Phase die Möglichkeit, Die tatsächlichen Treffer, die anfangs aufgenommene Problemerkennung im Rahmen des eSearch-Prozesses auch zu kontrollieren und dahingehend zu prüfen, ob tatsächlich es zu einem Produktkauf gekommen ist. Man spricht hier auch von der sogenannten Konversionsrate. Diese Rate beschreibt, inwieweit der Erstwunsch auf einer Webseite auch tatsächlich in einen realen Kauf umgesetzt werden konnte, wo am Ende eine Transaktion über das Drücken des Kaufbuttons als solches realisiert wurde. Wie dem auch sei, die Zahlungsabwicklung und damit der E-Payment-Prozess, der ja das Thema in diesem Podcast war, ist mit Sicherheit von der zentralsten Bedeutung im Rahmen des Kaufprozesses. Denn nur dann, wenn dieser E-Payment-Prozess sauber abgewickelt wird, kann auch die Einnahme für den E-Shop realisiert werden. Also Augen auf und mit allen Möglichkeiten entsprechend agieren, damit dieser E-Payment-Prozess sauber abgewickelt werden kann. Wenn dabei über einen externen Dienstleister die Wahrscheinlichkeit erhöht werden kann, dass über Scoring- und Bonitätsanalysen dieser Geldtransfer auch tatsächlich zustande kommt, dann sollte man dies in Anspruch nehmen, denn nur wenn das Geld am Ende auf dem eigenen Konto landet, kann man wirtschaftlich agieren. In diesem Zusammenhang auch nochmal eine Erinnerung. Wir befinden uns ja im Distanzhandel über das Internet. Das heißt, Käufer und Verkäufer sehen einander nicht und die direkte Leistungsvollbringung im Sinne der Produktübergabe auf der einen Seite und die direkte Entgegennahme des Geldes auf der anderen Seite kann hier nicht erfolgen. Wir haben also im Prinzip immer eine räumliche Trennung und das bedeutet nicht nur auf der Nachfragerseite, sondern auch auf der Anbieterseite eine Unsicherheit, entweder bezogen auf die tatsächliche Qualität des Produktes oder auf die Tatsache, dass der Nachfrager ein zahlungskräftiger Kunde ist und den Geldbetrag entsprechend zur Verfügung hat und diesen dann auch dem Anbieter zur Verfügung stellt. Dieses Problem ist aber lösbar. Und dann steht der Welt des grenzenlosen E-Commerce auch nichts mehr im Wege. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe des Podcasts über einzelne Inhalte der Lehrangebote des Lehrstuhls für E-Business und E-Entrepreneurship an der Universität Duisburg-Essen im Rahmen des Grundlagenkurses E-Business. Mein Name ist Tobias Kollmann und ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht zuzuhören und Sie konnten noch einiges an zusätzlichen Erkenntnissen für sich gewinnen. Ansonsten nutzen Sie doch bitte das Webangebot meines Lehrstuhls unter www.e-entrepreneurship.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.